Habt ihr alle Mickey Mouse gelesen? Ja, ja? Okay, also dann wisst ihr jetzt, wovon ich spreche. Ja? Und zwar, Donald Duck ist ein Pechvogel, richtig? Und Gustav Gans ein Glückspilz. Der eine immer Pech, der andere immer unwahrscheinliches Glück. Gibt es das, dass der eine in seinem Leben immer Pech hat und der andere immer Glück? Die Bibel kennt die Begriffe Glück und Pech genauso. Es wird noch ein bisschen anders genannt. Segen und Fluch oder Gelingen und Misslingen. Jeder wünscht sich, dass sein Leben gelingt, oder? Wollen wir alle. Und von der Schrift her ist es ganz klar, es ist nicht Schicksal oder Zufall, sondern ich habe es tatsächlich selber in der Hand, in meinem Leben, ob Gelingen oder Misslingen, ob Segen oder Fluch auf mein Leben kommt. Und das möchte ich jetzt an der Geschichte aufzeigen, und zwar an der Geschichte von Josef. Nachzulesen, also ich werde es jetzt auch nicht vorlesen, weil diese Geschichte zieht sich ein bisschen, und zwar über 10 Kapitel, fängt an, 1. Mose 37 bis 47, also das lese ich jetzt nicht alles vor, ihr könnt es aber natürlich nachlesen, und ich werde dann halt punktuell entscheidende Verse dann lesen. Also als unsere Geschichte mit Josef beginnt, ist dieser 17 Jahre alt. Josef ist der 11. Sohn Jakobs, des Enkels von Abraham. Und er avanciert zum Lieblingssohn seines Vaters. Steig mal ein bisschen ein. Also ein Merkmal von Josef war, er war eine ausgemachte Petze. Wenn er irgendwas aufschnappte, wenn er also so mit seine Brüder zusammen war, wenn sie gekickt haben oder was auch immer sie gemacht haben, und da hat jemand irgendwas Blödes über den Vater gesagt, dann ist der Josef losmarschiert zum Papa und hat gepetzt. Und hat er immer wieder so gemacht, der hat also immer wieder Dinge vor den Vater gebracht und der Vater hat reagiert, der machte ihm einen bunten Rock. Also hat ihm ein ganz besonders schönes Kleidungsstück gemacht, das er ihm hier verpasst, geschenkt hat. Und das war unweise, wirklich. Ja, stellt euch das mal vor, ihr habt viele Brüder und Schwestern und da wird jetzt einer bevorzugt. Der kriegt den besonderen Sonntagsanzug. Mode nach dem neuesten Schrei, was auch immer. Und als seine Brüder das registrieren, dass der Vater den Josef da immer mehr und ständig schließlich bevorzugt, entwickelt sich aus einem anfänglichen Ärger, klar, entwickelt sich Wut. Und aus Wut, es geht weiter, entwickelt sich Hass. Und irgendwann ist Feindschaft da. Und das ist mein erstes Zitat. Es fiel kein freundliches Wort. Ja, also wenn man sich mal so die Normalität betrachtet, dass es mal zu Hause klopft, ist normal, dann hat man halt mal vielleicht mal einen Tag, ist man halt ein bisschen muffig, ja, aber am nächsten oder zwei, spätestens am nächsten Tag geht man wieder normal miteinander um. Das ist Normalität. Ja, aber hier hat sich das so gesteigert, dass in dieser Familie oder hier war es viel kein freundliches Wort mehr eben hin zu Josef. Und jetzt greife ich mal ein bisschen auf, was mein Bruder vorher gesagt hat. Also wir waren zu Hause 4 Jungs. Und da gab es auch mal so eine Phase, also Frühzeit, hier. Und da gab es auch mal so eine Phase, einer meiner Brüder hat mich total gerne provoziert. Und wie das so ist, er kriegt vorne eine drauf, er rennt heulend zur Mutter und ich krieg hinten die doppelte Portion drauf. Und dann steht mein Bruder in der Ecke und macht, hä? So, dann dreht sich das im Kreis, er kriegt wieder eine vorne drauf, ich krieg wieder hinten zwei drauf. Ja. Okay, und das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Das passiert dann nicht nur einmal. Selber war man natürlich auch nicht unschuldig. Und man hat auch, wie das halt so ist, Retourkutsche gegeben. Und letztlich ist etwas entstanden. Aus Ärger wurde Wut, aus Wut wurde Hass. Und da war bei uns die Beziehung kaputt. Und dann kam die Situation, wo wir dann beide zu Jesus gefunden haben. Ich weiß noch, das war irgendwo eine Freizeit bei Reutlingen irgendwo in der Nähe. Also es war eine Jugendfreizeit, wo wir beide gerade noch teilnehmen durften. So die obere Grenze von der Jugend halt, vom Alter her. Und dann kam es zu einer ganz, ganz tiefen Versöhnung. Ja, wo wir uns das bewusst gemacht haben, was da sich aufbaut hat, ein wirklich ein Hass. Und wir sind beide erschrocken drüber. Und haben es Jesus gebracht, haben standen zusammen. Gerhard, du warst damals auch dabei, ich weiß es. Und dann haben wir es Jesus gebracht und das ist in sich zusammengebrochen, seitdem eine brüderliche Liebe. Gell, Bruder Herz? Zu allen vier. Ja. Okay, zurück zu Josef. Josef war also das Lieblingskind seines Vaters. Und dazu kam jetzt noch, dass dieser Junge wunderliche Träume gehabt hat, die er auch prompt erzählt hat. Also ihr wisst es ja auch, also man kann geistliche Eindrücke haben, das ist das eine. Das andere ist, man lernt dann gleich weiser Umgang mit Gaben. Und an der Stelle war Josef noch nicht. Also er hat dann auch prompt, so vielleicht beim gemeinsamen Essen, hat er erzählt, hey, ich habe was geträumt, ich sah Garben auf einem Feld und stellt euch vor, meine richtete sich auf und eure verneigte sich vor mir. Und dann, ach ja, da war noch ein Traum. Also ich pass auf, ich habe geträumt, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich vor mir. Ist das nicht ein toller Traum? Seine Brüder kochen. Ja. Was denkt denn der sich eigentlich? Was zieht denn der sich da was denkt denn der? Der Vater ist verwundert, er schimpft mit ihm, aber es ist interessant, es steht im Wort, er merkt sich die Worte. Und eines Tages sind die Brüder mit den Herden an den Ort Sichem gezogen, mit der Schafherde, also haben eine neue Weide gesucht, alles war abgegrast, man brauchte eine neue Weide. Und der Josef musste nicht mit. Ja, die Brüder durften den Job machen und Josef durfte sich neben dem Papa in den Sohnstuhl auf die Liege legen und hat gechillt. Und dann irgendwann hat der Vater ihn dann doch losgeschickt. Er will wissen, wie es denn jetzt den Herden geht, ob da alles in Ordnung ist. Und so zieht Josef los, verlässt den Vater. Es wurde ein Abschied für eine lange Zeit, das war ihm hier aber gar nicht bewusst. Und er zieht los und sucht seine Brüder. Er kommt nach Sichem, die Brüder sehen ihn von vorne her kommen. Und wie sehr sich der Hass auf Josef entwickelt hat, wird jetzt sehr, sehr deutlich. Als sie ihn kommen sehen, sprechen sie untereinander. Schaut mal, da kommt der Träumer. Was für eine Gelegenheit. Wir töten ihn. Also um zu solchen Entscheidungen zu kommen, muss viel passiert sein, ein Prozess des Hasses. Josef kommt, sie fallen über ihn her, ziehen ihm den verhassten bunten Rock aus und werfen ihn zunächst mal in eine Grube. Sie setzen sich und machen erstmal Pause, erstmal Mittagessen. Und während sie so sitzen und essen, miteinander im Gespräch sind, wie das jetzt weitergeht, da zieht eine Karawane heran. Und auf einmal hat einer einen Geistesblitz, hey, wisst ihr was? Wir machen mit Josef ganz einfach Folgendes, wir verkaufen ihn als Sklaven. Ist doch viel besser, dann ist der auch beseitigt, ja, und wir haben noch Kohle. Und so wird Josef für 20 Silberlinge verkauft. Die Karawane zieht nach Ägypten. Und dort wird man kann sich das vorstellen, ein traumatisierter Junge. Wenn man sich da mal ein bisschen hineinversetzt, wie es dem gegangen ist. Der wird auf einem Sklavenmarkt angeboten, ja, zum Höchstpreis, ja. Und wird dann von einem Mann namens Potiphar gekauft. Und Potiphar war ein Minister des Pharaos und Oberst der Leibwache. Und so kommt Josef in das Haus Potiphars. Und er muss dort Arbeiten verrichten. Und die Bibel sagt, Zeit vergeht. Und irgendwann fällt diesem Potiphar etwas Sonderbares auf. Und das heißt im Text, sein Herr, also Potiphar, sah, dass der Herr mit Josef war. Denn alles, was er tat, das ließ ihm der Herr gelingen. Und Josef beginnt, Karriere zu machen. Ja, Potiphar fällt einfach auf, okay, wenn man ihm die Aufgabe gibt, macht er perfekt, den können wir mehr anvertrauen. Das über das Meer Gesetzte macht er auch wieder perfekt. Und so geschieht immer mehr, er wird immer über immer mehr gesetzt. Und schließlich wird er letztendlich über alle Güter Potiphars gesetzt. Was für eine Karriere. Der Potiphar war ein großer Mann, der hatte viele Güter. Das geht so weit, dass sich Potiphar um nichts mehr kümmerte, außer um das, was er aß und trank. Der saß also in seinem Liegestuhl und hat sich die Nägel gefeilt. Ja, musste sich um nichts mehr kümmern, weil er gewusst hat, Josef kümmert sich um alles und was der macht, Hammer. Wird alles gut. Ja, da kann man nur staunen. Ja, also wie ist diesem Josef hier auf einmal oder was sich da entwickelt hat. Und wer die Geschichte weiß, das ist nicht das Ende, das Happy End, sondern das Elend nimmt seinen Lauf. Die Bibel sagt, Josef war schön an Gestalt und hübsch von Angesicht. Und die Frau Potiphars wirft ein Auge auf ihn. Und nicht nur das, sondern sie fordert ihn auf, lege dich zu mir. Jetzt wird die Reaktion von Josef beschrieben. Nein, mein Herr vertraut mir völlig. Er hat mich über alles gesetzt. Wie sollte ich jetzt solchen Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Ich werde mich nicht zu dir legen. Und hier finden wir einen Schlüssel zum Segen. Josef lebte in einer Beziehung zum Herrn. Das ist das Allererste. Ja, und er lebt in einer Beziehung zum Herrn trotz diesem Crash. Ja, trotzdem, was er erlebt hat. Ja, trotzdem Unguten, das er erlebt hat, hat er an seinem Gott festgehalten. Und er wusste, was richtig und was falsch ist. Er hat noch keine Bibel gehabt. Die war da noch nicht gedruckt. Die wäre auch, es wäre ein Mini-Pamphlet gewesen zu der Zeit. So 3-4 Seiten. Aber was er gehabt hat, war, das haben wir auch, er hat ein Gewissen bekommen. Gott hat uns ein Gewissen gegeben. Und ihm war klar, hier nachzugeben, dieser Versuchung nachzugeben, das wäre ein Vertrauensverlust und es wäre Ehebruch. Was für ein Unrecht, was für eine Sünde. Und das eine ist, sein Gewissen wahrzunehmen. Das andere ist, wie handle ich? Und er hört auf sein Gewissen. Er widersteht der Versuchung. Und er gehorcht seinem Gott. Und das ist der Schlüssel zum Segen, in der Beziehung zum Herrn zu leben. Sich für ihn von Herzen zu öffnen und ihm jetzt zu gehorchen, sich an ihm zu orientieren, zu sagen, Herr, das, was du sagst, das nehme ich ernst, das ist mir nicht egal, sondern ich beginne mein Leben danach auszurichten. Das setzt den Segen frei. Die Frau gibt nicht auf, sie bleibt dran. Es ist nicht eine einmalige Versuchung, es ist eine beständige Versuchung für diesen jungen Mann. Aber dieser junge Mann bleibt weiterhin standhaft. Kleiner Sidestep. Sexualität ist ein Geschenk Gottes. Definitiv ein absolutes Geschenk. Aber gehört auch ganz klar in den schützenden Rahmen der Ehe. So sagt die Bibel, Gebrauchsanweisung für unser Leben. Irgendwann wird die Frau rabiat. Die ist dran geblieben. Ja. In dem Maß, wie sich Josef, wie er widerstand, hat sie das wahrscheinlich als Ansporn genommen, erst recht nochmal dran zu bleiben. Sie wird rabiat. Es gibt die Situation, sie packt ihn am Obergewand und wieder, leg dich zu mir. Josef reißt sich los und flieht wahrscheinlich in der Unterwäsche. Die Frau hat die Kleidung in der Hand. Und jetzt beginnt sich die Sache zu drehen. Jetzt wird fühlt sich verschmäht und jetzt wird aus Leidenschaft wird Hass. Und sie beginnt loszuschreien. Der hebräische Knecht wollte mir Gewalt antun. Guck mal her, Als ich schrie, da ließ er seine Kleidung los und lief davon. Hier ist der Beweis, ich habe hier seine Klamotten. Was für eine Situation. Als Potiphar das erfährt, ist er voll Zorn und zutiefst enttäuscht von Josef. Was für ein, wie hast du mein Vertrauen missbraucht? Es gibt keine Aussprache. Warum auch? Es ist ja ein Sklave. Da braucht man nicht hinhören, sondern es ist ganz klar, wenn die Frau hier bei dem Theater, das hier läuft, okay, kein Thema. Und was passiert? Josef landet wieder im Loch, im Gefängnis. Und das heißt, also schon wieder mal im Loch. Und dann heißt es im Wort, und er lag allda im Gefängnis. Wir reden hier nicht über 14 Tage, weil wir merken jetzt im Gehen, der war jahrelang im Gefängnis. Also das nächste Mal fing das an, erstmal die erste Bemerkung, er lag allda im Gefängnis. Erstmal fragen wir uns mal, wie ist es dem denn gegangen? Ihm ist bestimmt nicht gut gegangen. Den hat mit Sicherheit die Verzweiflung gepackt. Den hat mit Sicherheit das völlige Nichtverstehen gepackt. Der ist mit Sicherheit durch eine Glaubenskrise marschiert. Aber letztlich, er hat am Herrn festgehalten. Er hat sich nicht verabschiedet. Ja, Gott, wie kannst du das zulassen? Ich bin doch dermaßen unschuldig. Also anstatt sich hier am Glauben zu verzweifeln, ist er erst recht in der Situation, hat er am Herrn festgehalten. Und wieder setzt sich der Segen durch. Das heißt, der Herr neigte ihm die Herzen zu und er bekommt Aufgaben. Ja, der Gefängniswärter vertraut ihm irgendwelche Aufgaben an und die gelingen, die macht er gut. Ja, und wieder passiert Folgendes. Dem Gefängniswärter fällt es auf, er wird immer mehr gesetzt und immer mehr. Und schließlich kümmert sich der Gefängnischef nur noch um das, was er aß und trank. Und er fällt wieder einer, der an seinen Nägeln feilt, ja, weil er vollkommen loslassen kann. Wieder dieser Prozess, also wieder eine Karriere gemacht, diesmal im Gefängnis, vom Insassen zum Stellvertreter vom Gefängnischef. Unglaublich. Was er auch tat, ließ ihn da gelingen. Eines Tages, viel Zeit ist vergangen, gibt es im Gefängnis, ja, in diesem langweiligen Gefängnisalltag, ja, Tag um Tag vergeht, nochmal eine, noch eine Woche, noch ein Monat. Eines Tages wirklich was Besonderes, es gibt prominenten Neuzugang. Und zwar der Kämmerer über alle Bäcker im Land, also der Minister für Landwirtschaft. Und der Kämmerer über alle Gasthäuser im Land, das war mal ein richtiger Wirtschaftsminister, die sind beim Pharao in Ungnade gefallen und die Aufgabe sind also ins Gefängnis gekommen und man weiß nicht genau, was passiert ist, aber die wurden eingelocht. Und die Aufgabe von Josef ist es jetzt sich um diese beiden Promis zu kümmern. Also er wird ihr persönlicher Referent oder was auch immer. Und dann heißt es wieder, sie saßen etliche Zeit im Gefängnis. Also wieder geht Zeit. Und eines Morgens trifft Josef die beiden sehr nachdenklich an. Jeder hat einen intensiven Traum gehabt und sie können ihn nicht deuten. Josef ermutigt sie, den Traum zu erzählen. Der eine, der Wirtschaftsminister, ja, also ich habe Folgendes geträumt, Josef. Ein Weinstock hatte drei Reben, die zerdrückten Trauben gab ich dem Pharao in den Becher. Was bedeutet das, Josef? Das bedeutet, in 3 Tagen wirst du wieder dem Pharao dienen. Okay, jetzt, was hast du geträumt, Landwirtschaftsminister? Ja, ich trug 3 Körbe voller Brot auf meinem Kopf, bestimmt für den Pharao, doch Vögel kamen und fraßen es. Josef, ja, das sieht nicht mehr so gut aus. In 3 Tagen wirst du gehängt worden und die Vögel werden dein Fleisch fressen. Und genauso geschieht's. 2 Jahre vergehen, wird jetzt hier klar definiert. Und dann hat auch der Pharao einen bedeutungsvollen Traum. Er sieht 7 fette Kühe aus dem Nil steigen, die von 7 mageren Kühen gefressen werden. Und dann 7 Weizen, fette Weizenähren, die von 7 mageren gefressen wurden. Wie das geht, weiß ich nicht, aber das hat er halt geträumt. Und niemand kann die Träume deuten, aber dem Pharao ist bewusst, das ist jetzt kein zufälliger Traum, wie man halt jede Nacht halt mal hat, wenn man sich erinnert oder auch nicht, sondern dieser Traum hat eine Bedeutung für das Land. Und ich muss wissen, was es bedeutet, das ist wichtig. Und keiner kann diesen Traum deuten. Und da erinnert sich der Wirtschaftsminister an Josef, der seinen Traum gedeutet hat. Und er sagt dem Pharao, hey, ich kenne jemanden. Du erinnerst dich, als ich bei dir in Ungnade war, als ich im Gefängnis war, da gab es jemand, der konnte Träume deuten. Und der Pharao, hol den her. Und so gehen ein paar Leute zum Josef ins Gefängnis. Josef wird gewaschen, abgespritzt vielleicht. Ja. Er wird gekleidet, landet beim Friseur, wird geschoren. Er weiß nicht, wie ihm geschieht. Und plötzlich steht er tatsächlich vor dem Pharao. Der Traum wird ihm erzählt. Und Josef empfängt tatsächlich vom Herrn die Deutung. 7 äußerst fetten Jahren wird eine katastrophale 7-jährige Dürre folgen. Und er gibt dem Pharao den Rat, suche jemand, einen verständigen Mann, der diese 14 Jahre managt, indem er Vorräte anlegt und der sich später um die Verteilung kümmert. Und der Pharao ist tief berührt. Er spürt, das war wirklich Deutung. Und er spürt, auf dieses Land kommt eine große Umwälzung zu, kommt eine riesige Herausforderung zu. Und er folgt dem Rat von Josef und er beruft einen Mann, der diese Aufgabe ausüben soll. Und dieser Mann bekommt umfassende Vollmacht. Er wird über alles in Ägypten gesetzt. Nur der Pharao soll letztlich noch über ihm stehen. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, dieser Mann ist Josef. Also man muss sich das mal vorstellen. Aus der völligen Versenkung wird er von einem Augenblick auf den anderen, ohne irgendwelche große Vorbereitung, wurde an die Spitze des Reiches katapultiert. Was für eine Geschichte. Ja, und was macht Josef? Wow, okay. Josef geht in die Arbeit. Und in ganz Ägypten wird über Jahre ein riesiger Vorrat an Getreide angelegt. Er heiratet, er bekommt Kinder und alles, was er tut, gelingt. Was für eine Story. Segen bedeutet gelingen, bedeutet gute Entwicklung zu haben. Der Segen Gottes wirkt in unterschiedliche Lebensbereiche hinein. Er wirkt hinein in die Schule, wenn du in der Schule bist. Er wirkt hinein in deine Ausbildung, in dein Studium, in deine Arbeit. Der Segen kann sich durch dich an deinem Arbeitsplatz ausbreiten. Er kann auch eine Auswirkung auf Finanzen haben, auf Ehe, Familie, Nachbarschaft. Ich möchte dazu sagen, Es kann auch ganz gut laufen in unserem Leben, wenn man ohne Gott lebt. Ja? Wenn die äußeren Umstände stimmen, ja? Wenn Friede ist, wir haben seit Jahrzehnten Friede, wenn Wohlstand ist, wo ging es uns besser? Wenn man eine gute Ausbildung macht, wenn man fleißig ist, dann kann es einem sehr, sehr gut gehen, auch ohne Gott. Und das ist auch Asaf aufgefallen. Ihr kennt ihn, das ist dieser Psalmist, Psalm 73. Und den hätte es, ich sag's mal, fast verspult. Als ihm auffällt, wie gut es einigen geht, denen Gott völlig egal ist, und ihm, der mit Gott lebt, geht es gerade nicht so gut. Er verzweifelt hier. Wie kann das sein, Gott? Und dann beschreibt der Psalm, wieder fortlaufend, dann sieht er auf das Lebensende. Sie nehmen ein Ende mit Schrecken, der Herr kennt sie nicht. Von sich selber aber weiß er, du nimmst mich am Ende mit Ehre an. Psalm 73. Wichtig ist, Segen bedeutet gute Entwicklung. Aber der Segen geht weit über dieses Leben hinaus. Der Segen mündet in das ewige Leben. Und unser Leben ist wirklich dann gelungen, wenn es in das ewige Leben mündet. Und das Leben ist letztlich misslungen, wenn man nicht am ewigen Leben teilhat, egal wie erfolgreich es vielleicht war. Das ist der wichtigste Aspekt des Segens ist, dass wir ankommen bei Gott. Segen bedeutet nicht, dass immer alles gut ist. Das wird in dieser Geschichte überdeutlich. Bei aller guten, gesegneten Entwicklung, die wir haben können, es kann schlimme Einflüsse von außen geben, die sich entsprechend auf unser Leben auswirken. Ja, das sind die Brüder von Josef. Ja, dem Josef ging es vorher gut, er hat sich gesegnet gefühlt. Oh, mein Papa hat mir einen bunten Rock gemacht. Was für ein Segen. Ja, und dann auf einmal von den Brüdern ins Loch geworfen. Oder da steht da beim Potiphar, alles lief bestens. Und jetzt kommt die Frau des Potiphars. Oder, wie geht's gut in deiner Firma? Auf einmal geht die Firma pleite. Das Management hat irgendeinen Fehler gemacht oder auf dem Markt hat sich irgendwas getan und deine Firma ist schon heute auf morgen, muss die zumachen. Und du bist arbeitslos. Bist vielleicht Mitte 50. Oder wir machen selber schlimme Fehler. Uns geht's gut, unser Leben ist gesegnet. Und dann machen wir selber, schießen wir irgendeinen Bock. Wir machen Fehler, die Konsequenzen haben. Oder plötzlich ist eine ernste Krankheit da. Oder gucken wir mal in die Welt, es gibt Kriege. Ja, im Jemen, Bürgerkrieg, ja, da fallen permanent die Bomben runter. Ja, es gibt Katastrophen, ja, in Amerika Brände, gigantische. Feuer, Überschwemmungen, Erdbeben, Krisen. Gerade war noch alles gut, alles war gerade so, noch alles war bis jetzt alles so gesegnet. Und plötzlich ist alles anders. Wenn sowas passiert, so wie Josef, wenn uns sowas widerfährt, fällst du nicht vom Glauben ab, sondern du hältst an Gott fest. Ja, man macht Krise durch, aber wir halten dann, wenn uns sowas widerfährt, wir halten an Gott fest. Und der Segen bedeutet, dass sich die Dinge wieder zum Guten wenden. Und wenden, es ist ein Prozess. Dinge können natürlich von heute auf morgen geschehen, gerade hier in der Situation von Josef, gerade noch im Knast. Nächsten Tag, boah, bist du der Chef. Das ist aber eher die Ausnahme. Normalerweise wenden sich Dinge, das ist ein Prozess. Und wenn du vielleicht gerade einen Crash hast oder eine schwierige Phase durchlebst, du fühlst gar nichts von Segen, aber einige Zeit später im Rückblick ist erkennbar, Gott hilft durch und in was Neues hinein. Wenn ich an die Crash in meinem Leben zurückdenke, ich bin immer dran geblieben und wenn schwierige Phasen mussten durchlebt werden, aber Dinge haben sich immer zum Guten gewendet. Der Segen hat sich immer wieder durchgesetzt. Und dafür ehre ich Gott. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Selbst wenn es zum Äußersten kommt, wir gucken mal nach Korea, nach Nordkorea, wenn Menschen wegen ihres Glaubens leiden und sterben, letztlich setzt sich der Segen durch, denn es geschieht Auferstehung zum ewigen Leben. Segen wird sich immer wieder durchsetzen. Gott segnet uns und auch wenn schwierige Phasen da sind, es wird sich immer wieder Segen durchsetzen. Wichtig ist auch zu sehen, es gibt ein unterschiedliches Maß des Segens. Also Josef wurde mit Segen geradezu überschüttet. Aber man muss auch sagen, er saß auch über die Maßen im Loch. Ja? Da hat schon ein bisschen Ausgleich gegeben. Ja? Und in welchem Maß und auf welche Art Gott unser Leben segnet, das dürfen wir ihm überlassen. Das ist seine Sache. Ich möchte kurz noch die Geschichte von Josef zu Ende erzählen, stark verkürzt. Es vergehen 7 Jahre. Und dann setzt diese furchtbare Dürre ein. In den Ländern entsteht eine große Not. Also die ganze Region, das ganze Umfeld wird erfasst von einer furchtbaren Katastrophe, von einer furchtbaren Dürre. Es gibt nichts mehr zu essen, die Vorräte gehen aus. Nur in Ägypten nach wie vor Hülle und Fülle. Und irgendwann, als alle Vorräte aufgebraucht sind, zwingt der Hunger Jakob dazu, seine Söhne nach Ägypten zu schicken, um Getreide zu kaufen. Und so kommt es, dass die Brüder, die 11, eines Tages vor einem Mann stehen, dem alle Macht gegeben ist. Und sie verneigen sich vor ihm. Und sie stehen vor ihrem Bruder. Sie erkennen ihn nicht. Und Josef erinnert sich an den Traum, den er viele Jahre vor ihm gehabt hat. Ja, dass sich seine Brüder vor ihm verneigen werden. Und erst als sie beim zweiten Mal, als die Not sie ein zweites Mal zwingt, nach Ägypten zu kommen, gibt sich Josef seinen völlig fassungslosen Brüdern zu erkennen. Die sind zu Tode erschrocken. Die Gesichter hätte ich sehr wollen. Ja. Und was kommt jetzt? Josef hätte alle Macht gehabt, ja, Rache zu üben, das Schwert auszupacken, Gericht zu halten. Aber er hat es nicht gemacht, sondern er weint und er vergibt von ganzem Herzen. Was für eine unglaubliche, ja, Geste, was für eine Liebe. Ja. Und er sagt, bekümmert euch nicht, denkt nicht, dass ich euch zürne, denn und dass ihr mich hierher verkauft habt, denn letztlich steckt hier ein Plan Gottes dahinter, um euch zu retten. Er kennt dahinter letztlich, ja, den Plan Gottes, der sich hier durchgesetzt hat. Auch über das hätte vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen angenehmer verlaufen können, die ganze Rettung. Ja, sie haben sich viel Mühe gegeben, die Brüder, um das ein bisschen hart zu machen. Ja, aber letztlich steckt dahinter, dass Gott hier für eine Rettung gesorgt hat, damit hier kein Hungertod entsteht. Und also ich empfehle euch, diese Geschichte zu lesen. Ich finde, es ist eine unglaublich tiefe, wunderbare Geschichte. Ergreifend. Sein Vater ist noch am Leben. Er wird mit der ganzen Großfamilie nach Ägypten ziehen. Und wir wissen, wie die Geschichte letztlich dann weitergeht. 400 Jahre später verlässt die Nation Israel unter Führung des Mose das Land. Und die weitere Heilsgeschichte nimmt ihren Lauf, die nicht stattgefunden hätte, wenn Josef das Ganze widerfahren hätte. Wenn Josef nicht alle Last auf sich genommen hätte. Das ist ein Bild für Jesus. Am Schluss eine kurze Zusammenfassung. Wenn wir uns öffnen mit unserem Herz und annehmen, was Jesus für uns getan hat, dann kommen wir in eine Beziehung zum Vater hinein. Es geht nur darum, sich ihm zuzuwenden, von Herzen sich zu öffnen und Jesus von Herzen in sein Leben reinzulassen. Und dadurch werden wir Söhne und Töchter. Und was machen gute Söhne und Töchter? Ja, was macht man? Die gehorchen ihrem Vater und ihrer Mutter. Machen wir. Ja, also das ist das Normale. Also Söhne und Töchter gehorchen dem Vater und orientieren sich an ihm. Und was macht ein guter Vater? Ein Vater sorgt und hilft seinen Kindern. Das ist so, wie wir das doch auch tun. Ja, wir helfen und sorgen für unsere Kinder. Wir sind für unsere Kinder dadurch ein Segen. Ja, und so wie wir uns vor Gott öffnen, seine Kinder werden, ja, und uns an ihm orientieren, ja, so hilft und der Vater hilft uns. Er sorgt für uns. Und so wird der Segen freigesetzt. Und Gelingen kommt auf unser Leben. Und wir machen das nochmal bewusst. Das heißt nicht, dass es immer nur easy geht, sondern wir wissen alle, unser Leben kann ganz schöne Tiefpunkte haben. Und dann verzweifeln wir nicht, wenn schwierige Situationen da sind, sondern wir bleiben dran. Und der Segen wird sich immer wieder durchsetzen. Der Segen, das Festhalten im Glauben wird belohnt. Und der Höhepunkt, ganz wichtig, will ich nochmal sagen zum Abschluss, der Höhepunkt des Segens ist, den Vater eines Tages von Angesicht zu sehen und bei ihm zu sein. Das wird der Höhepunkt. Amen. Steht doch miteinander auf, ich möchte noch kurz beten. Vater, wir wollen dir von ganzem Herzen einfach danken, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Aber wir danken dir, dass du uns nachgegangen bist. Du hast in unserem Leben angeklopft. Und dann kam der Moment, wo wir uns geöffnet haben, aus dem Herzen heraus, wo wir bewusst Ja gesagt haben zu dir. Danke, Jesus, dass durch das, was du getan hast, dass dein Vater unser Vater geworden ist. Wir danken dir für all den Segen, den wir erleben dürfen in unserem Leben. Herr, wir wollen mit totaler Dankbarkeit zurückschauen auf so viel Segen in unserem Leben. Da ist so viel, wo wir vor Dankbarkeit nur schreien können. Und Vater, wir wissen auch über die Situationen, wo es wirklich krass war, wo es hart war. Oder vielleicht steckt man im Moment auch in irgendwas Krassem drin. Wir wollen festhalten an dir. Und wir glauben und wir wissen, dass sich der Segen immer wieder durchsetzt. Und dass du auch in schwerer Situation, du bist drin und trägst durch. Und das muss uns zum Segen werden. Dafür preisen wir dich auch. Ich möchte jeden ermutigen, der gerade in irgendeiner schwieriger Situation drinsteckt. Der Herr zieht es durch mit dir. Segen wird wieder freigesetzt. Ist jemand da, der Jesus noch nicht angenommen hat? Darf ich bitte kurz um Handzeichen bitten? Ich darf gerne kurz strecken. Okay. Also möchte ich dir Danke sagen für diese Zeit, die wir miteinander gehabt haben. Danke für Ermutigung, Verstärkung. Und danke für den, wir machen uns nochmal bewusst, wie sehr dein Segen auf unser Leben kommt. Amen. Ha ha ha.